And the Oscar goes to...
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Schönen Dienstagabend euch zusammen. Begrüße euch zu Eine Stunde Film. Was habe ich letzte Woche noch? Habe ich noch Witze gemacht von wegen. Ne? Mal gucken, ob die Stimme noch bis zum Ende der Sendung hält. Ich fühle mich so Post-Berlinale angekratzt. Wenn ihr wüsstet, was nach dieser Sendung passiert ist, ich bin mehr oder weniger in ein Erkältungskoma gefallen. Ja? Habe also bis auf 39 Grad hochgefiebert, schwer erkrankt, da niedergelegen oder anders ausgedrückt, ich hatte einen wirklich richtig amtlichen Männerschnupfen. Ihr werdet es meiner Stimme vielleicht noch ein bisschen anhören, es klingt alles ein bisschen nasal heute Abend noch, werde versuchen, euch nicht die ganze Sendung lang voll zu husten, mal gucken, wie das so hinhaut. Wir freuen uns auf Gäste heute Abend in eine Stunde Film, derer sind es gleich drei, zwei zu einem Film und dann noch einer zu einem anderen Film. Die beiden, die gemeinsam kommen, das sind Hugh Jackman und Sir Patrick Stewart. Die kennt ihr aus dem X-Men-Universum als Wolverine bzw. Logan und als Professor Charles Xavier. Die habe ich beide getroffen zum dritten und letzten Wolverine-Solo-Abenteuer. Logan the Wolverine startet jetzt am Donnerstag in den Kinos und mit den beiden habe ich ein bisschen gesprochen über das Abschiednehmen von einer Rolle, denn es soll ja angeblich jetzt Schluss sein. Nach 9 Auftritten als Wolverine möchte Hugh Jackman diese Rolle nie wieder spielen. Mal gucken, ob er sich daran hält. Der dritte Gast im Bunde heute Abend ist Florian David Fitz. Der leiht einem Hund seine Stimme in dem Film Bailey. Der ist jetzt seit Donnerstag schon neu in den Kinos. Mit Florian reden wir... Überraschung, über Hunde heute Abend. Wird auch höchst interessant. So, dann kommt Anna Wollner noch vorbei, die hat die Filmnews der Woche. Und ich habe Simone Schlosser, die Kollegin, angesetzt auf eine neue Arte-Serie. Sich die mal anzugucken, die startet nämlich jetzt auch diese Woche bei Arte, also Free TV, für alle zum Angucken. Heißt Zimmer 108 und ist eine Mystery-Thriller-Serie. Ob die was taugt oder nicht, erzählt uns Simone heute Abend noch. Das ist es für eine Stunde Film heute Abend. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Ich hoffe, ihr seid nicht vollkommen nass geschwitzt vom Tanzen nach dieser Nummer. Russ, What They Want, eine Stunde Film hier. Florian David Fitz spielt einen Hund. Also jetzt nicht er selber, sondern eigentlich spielt seine Stimme einen Hund. Dieser Hund heißt Bailey und den könnt ihr schon seit Donnerstag im Kino sehen. Das ist die Geschichte eines Hundes, der bei einer Familie landet und der ab da quasi so sein Hundeleben lebt. Die erste Stunde des Films habe ich mich ein bisschen gefragt, was gucke ich mir hier gerade an? Ist das so eine Art Long Extended Version einer einzelnen Lassie-Folge? Es ergibt dann tatsächlich einen Sinn nach einer Stunde Film. Da entwickelt sich der Film in eine Richtung, die man vorher nicht unbedingt erwartet hätte. Bis dahin hat es schon ein bisschen was zu tun mit tapferem Durchhalten. Florian David Fitz gibt also diesem Hund Bailey die deutsche Stimme in den Kinos und ich habe ihn treffen können und mich mit ihm unterhalten über das Hundedasein im Film und das Dasein als Hundepapa, was sich ganz nebenbei rausgestellt hat.
Ihr könnt das nicht sehen, aber das ist wirklich hier abgeklebt wie am Filmset mit Markierungen, wo die Stühle stehen müssen und auf dem Stuhl perfekt drapiert, auch festgeklebt übrigens, damit er nicht runterfällt, ist Florian David Fitz.
Der Florian hat nämlich Jetlag, deswegen ist er festgeklebt.
Du kommst gerade aus L.A.? Hast du da Urlaub gemacht etwa?
Das klingt jetzt so wichtig. So. Du kommst gerade aus
L.A. Florian, das interessiert mich. Du kommst gerade aus L.A.
Ja, ich war gerade 4 Tage in L.A. und ich habe versucht, den Jetlag zu... betrügen. Ich habe gedacht, es lohnt sich gar nicht, Jetlag zu kriegen.
Also ich mache einfach nicht mit beim Jetlag.
Ich mache einfach nicht mit. Ich habe mich einfach mit Melatonin in der Nacht weggeschossen und versuche mich mit Kaffee am Tag wieder aufzurichten.
Ich muss da investigativ bleiben. Hast du ähnlich wie Til Schweiger mit Honig im Kopf oder jetzt Jack Nicholson wird Toni Erdmann spielen? Deshalb dachte ich, du hättest vielleicht auch eins deiner Drehbücher gerade irgendwo nach Hollywood verkauft.
Nach Hollywood? Nee, also es wurde, entschuldige, schon mal ein Film, Vincent wurde in Amerika geremaked mit Dev Patel.
Hinter dir an der Wand ist ein wirklich überdimensional großer Hund, der heißt Bailey. Dem du die Stimme leihst im Film.
Das ist richtig.
Bailey. Trotzdem musst du heute, ich habe kurz überlegt, ob ich dich verschonen soll, aber es geht nicht. Wir müssen jetzt einfach diese Haustiernummer abhaken.
Weißt bitte.
Du musst es jetzt.
Ich dachte, du willst jetzt, dass ich belle oder so.
Nein. Selber mal einen Hund gehabt?
Ja, habe immer noch einen Hund.
Ah, Name?
Meiner? Oh Gott, Jetlag. Der jetzige heißt Elmo.
Rasse?
Parson Terrier.
Körbchengröße?
Ich glaube, Medium.
Ja?
Ja,
weil also es gibt A oder so gibt es ja da nicht. Kennst du so Leute auch, die, also weil ich habe so Leute selber bei mir zu Hause, die meinen, so ein Hund, meiner übrigens auch, Parson Russell, gibt Leute, die meinen, so ein Hund bräuchte so ein 28 Quadratmeter Körbchen mit Stoffwulst außen am Rand.
Meine Mutter, der ist ja gerade bei meinen Eltern, hat eine Couch gekauft, eine kleine. Ich finde das ein bisschen übertrieben.
Eine Hunde-Couch, die er jetzt bewohnt.
Er liegt immer auf dem Fetzen daneben.
Ja, sehr schön. Kann der auch so Tricks wie Bailey im Film?
Der kann, also kann noch viel mehr, aber mein erster, mit dem habe ich viel mehr Tricks gemacht, weil sie da auch Bock drauf haben. Mit Elmo habe ich jetzt überhaupt nicht den Ehrgeiz. Ich finde es viel, viel cooler. Ich habe mir bei dem vorgenommen, möglichst wenig mit ihm zu sprechen, dass wir möglichst so miteinander funktionieren, ohne dass ich die ganze Zeit auf ihn einrede oder ihm Befehle gebe. Und das war die beste Sache, die ich jemals machen konnte.
Nonverbale Kommunikation.
Ja, einfach, ich möchte, dass er von selber an der Straße stehen bleibt, ohne dass ich was sage. Dass er selber, ich gehe über die Straße, er kommt an meine Seite und wir gehen drüber und dann läuft er wieder. Es ist alles echt viel besser und deswegen habe ich mich nicht auf Tricks konzentriert bei ihm so viel.
Klappt das?
Das klappt meistens, ja. Also was, manchmal ist er dann so übermütig oder so, dann ist es schwierig.
Ja.
Aber eigentlich schon, ja.
Ich wusste nicht, dass du einen Hund hattest oder jetzt auch gerade wieder einen hast, aber als ich den Film gesehen und dich gehört habe, habe ich mir zumindest vorgestellt, dass du einen Bezug zu Hunden hast.
Ja.
Das hilft schon extrem, oder? Weil du kannst dich ja auf nichts, es ist ja kein animierter Hund, du hast nichts, was du irgendwie lippensynchron machen könntest. Du musst ja quasi den Blick des Hundes in Text übersetzen, selbst wenn der Text vorgegeben ist. Du musst es aber trotzdem, du musst ein Gefühl dafür haben.
Naja, der größte Humor von dem Film kommt ja daraus mit der Erwartung, was wir denken, dass die Hunde denken und was die Hunde wirklich denken oder was wir jetzt in dem Film dem Hund in den Mund legen. Oder die Macher. Ich hab ihn ja nur noch synchronisiert. Das ist ja der größere Humor. Also zum Beispiel auch mit dem Bailey. Was einem ja beigebracht wird, dass man dem Hund nicht mehrfach den Befehl gibt, sondern man sagt es einmal und dann ist es gesagt. Was meine Mutter immer noch nicht versteht. Sie so, warum hört er nicht auf komm? Ich so, weil du sagst, komm. Bei welchem komm soll er denn jetzt kommen?
Ja, erinnert mich an meinen Lieblingshundewitz. Treffen sich zwei Hunde im Park, sagt der eine, und wie heißt du? Sagt der andere, ich weiß es nicht genau, ich glaube Sitz.
Ja. Das ist ein bisschen so wie Otto, so ein Otto-Witz.
Den schneiden wir raus.
Unser Hund hat keine Beine, er hat auch keinen Namen. Wieso nicht? Er kommt ja nicht, wenn man ihn ruft.
Genau, braucht
man
so nicht. Otto. Und ruft kommt er sowieso nicht. Das war Otto, ganz genau. So ein Job wie dieser sieht erstmal genau deshalb sehr einfach aus, weil synchron wird dann nochmal schwieriger, wenn es lippensynchron sein muss. Hast du hier nicht gehabt?
Nee, tatsächlich kam mir das ja entgegen. Ich bin beschissen mit lippensynchron. Ich bin ein absoluter Hörmensch und selbst wenn bei Filmen, wo ich lippensynchron sein soll, habe ich den Originalton auf dem Kopfhörer, weil ich dann ungefähr weiß, wo was ist, weil ich werde sonst total nervös, wenn ich da auf den Mund auch noch gucke. Ich glaube, hier ist die Herausforderung, der Originaltyp hat das wahnsinnig gut gemacht und dann ist die Herausforderung, das auch wirklich zu bedienen, was da ist und dann aber trotzdem was Eigenes zu haben, auch dann irgendwie was Eigenes zuzulassen, damit das eine eigene Persönlichkeit auch wird.
Wenn du nicht gerade aus L.A. zurückkommst oder Hunden eine Stimme verleihst, dann drehst du selber Filme. Gerade Glückwunsch, Vorauswahl Deutscher Filmpreis mit Der geilste Tag. Geht's da eigentlich weiter so mit Matthias und dir? Das war ja ziemlich...
Hast du den Film gesehen? Einer ist gestorben.
Ich will nicht wissen,
ob es ein zweiter
Traum der geilste Tag gibt. Ich will wissen, ob ihr an dieser erfolgreichen Zusammenarbeit weiter festhalten wollt.
Ja, es besteht der große Wunsch. Und der große Wunsch an mich, dass ich doch jetzt möglichst schnell ein Drehbuch schreiben möge, damit wir auch dieses Jahr noch drehen können. Und das setzt mich sehr unter Druck, deswegen muss ich dann eigentlich alles absagen. Weil ich muss nämlich dann das Drehbuch schreiben. Ich fahre morgen nach Hause und muss mich wieder hinsetzen.
Ich wünsche dabei viel Erfolg.
Vielen Dank.
Und danke dir sehr.
Danke auch.
David Fitz, danke.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen und jetzt gibt's Dinge, die neu sind von Anna Wollner.
D-Radio Wissen.
Film News.
Neue X-Men-Serie. Neu? Ist es nicht eigentlich sogar die erste? Jein, denn mit Legion gibt es ja zumindest schon eine Serie, die immerhin auf dem X-Men-Universum beruht. Jetzt soll es aber einen Schritt weiter gehen. Der Cast für die erste richtige X-Men-Serie erweitert sich praktisch täglich. Neuestes Mitglied? Ex-True-Blood-Vampir Steven Moyer, heißt es zumindest bei Variety. Er soll einen Familienvater spielen, der eines Tages feststellt, dass seine Kinder übernatürliche Fähigkeiten haben, weil sie Mutanten sind und der ab diesem Zeitpunkt damit klarzukommen versucht. Die Serie soll im selben Universum spielen wie die Kinofilme. Viel mehr als das ist bisher aber noch nicht bekannt. Interessant ist vor allem die Besetzung in Sachen Regie. Denn X-Men Mastermind Bryan Singer persönlich zeichnet nun auch für die X-Men-Serie verantwortlich und wird wohl zumindest die ersten Folgen selbst inszenieren. Die schlechte Nachricht ist, keiner weiß bisher, wann und wo sie erscheinen wird. Vor 2018 wird es wohl mit Sicherheit nichts mit den Serienmutanten. Nochmal Marvel. In diesem Fall geht's nicht anders. Wir sprechen jetzt schließlich über Deadpool 2. Auch da ist das Thema Besetzung ein großes, denn noch immer ist ja nicht ganz klar, wer dieses Mal in die Rolle des Bösewichts und Gegenspielers von Ryan Reynolds schlüpft. Einer, der will, heißt Russell Crowe. Er hat sich zumindest in den vergangenen Tagen immer mal wieder selbst per Twitter ins Gespräch gebracht. Ausgangspunkt war eine Fotomontage, die Crowe als Bösewicht Cable zeigt, der von der Story her bereits als Deadpools Gegenspieler für Sequel bestätigt wurde. Dieser hat Crowe mehrfach mit Tweets kommentiert, wie sollte ich mir das vielleicht mal genauer angucken? Oder wenn Ryan Reynolds das auch will, wird er eine Möglichkeit finden, mich zu kontaktieren. Die Dreharbeiten sind schon terminiert, im Juni geht's los mit dem Deadpool 2 Dreh. Letzten Endes liegt's also jetzt an Ryan Reynolds selbst, der nach dem Überraschungs-Mega-Erfolg des ersten Teils so gut wie alle Zügel für die Fortsetzung in der Hand hält. Russell Crowe als Marvel-Bösewicht? Nicht zwingend die schlechteste Idee. Oscars? Himbeere. Die Oscars haben wir in den vergangenen Tagen genug zerpflückt. Auch über Warren Beattys offensichtliche Unfähigkeit, den Namen Emma Stone nicht mit der Kategorie bester Film in Einklang bringen zu können, wurde ausreichend kopfschüttelnd gelacht. Wenden wir uns daher doch einfach denen zu, über die man aus besserem Grund lachen kann, den Versagern der Awards-Season. Denn wenn es den Oscar gibt, dann gibt es traditionell auch Himbeeren. Goldene, um genau zu sein, die bekannte satirische Auszeichnung für die schlechtesten Leinwandleistungen des Jahres. Dieses Jahr ausgezeichnet als schlechtester Film die Hillary Clinton-Doku Hillary's America – The Secret History of the Democratic Party. Die richtige Schelle gab's dann allerdings für Batman vs. Superman. Henry Cavill und Ben Affleck bekamen die goldene Himbeere als schlechtestes Leinwandpaar. Jesse Eisenberg sahnte als schlechtester Nebendarsteller ab. Und dann gab es noch goldene Himbeeren für das schlechteste Drehbuch und die schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung. Alles richtig gemacht, DC.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Logan, was hast du getan?
Charles, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Mutanten gibt es nicht mehr.
I hurt myself today to see if I still feel.
Es ist eine wirklich düstere, apokalyptische Stimmung. In diesem dritten und ja angeblich auch letzten Wolverine-Solo-Abenteuer im Kino, das soll es gewesen sein, nach insgesamt sogar 9 Auftritten in den X-Men-Filmen hat Hugh Jackman quasi die Krallen gestrichen voll und möchte es nun in Zukunft nicht mehr machen. Reicht ja auch irgendwann, kann man ja nachvollziehen. Deshalb vielleicht auch ist es so düster in diesem dritten Teil Logan the Wolverine, diesem dritten Solo-Abenteuer. Wir schreiben das Jahr 2029, der Film spielt also einige Jahre in der Zukunft. Mutanten gibt es keine mehr, zumindest ist das die Aussage gerade eben auch gehört. Wir wissen nicht genau warum, wir wissen sowieso relativ wenig zu Beginn dieses Films und das ist kein Spoiler, das kann ich vorwegnehmen, das wird sich ja auch bis zum Ende des Films nicht so wirklich auflösen, was da genau in den Jahren vorher passiert ist. Klar ist nur, Wolverine, also Logan, ist noch mürrischer und noch depressiver, als er es eh schon sein ganzes Leben lang zu sein scheint. Und auch Professor Xavier, nur noch ein Schatten seiner selbst, der an seiner Seite ist, vegetiert quasi vor sich hin, wird immer wieder geschüttelt von schweren Krämpfen und Anfällen, die er hat. Sir Patrick Stewart spielt es unglaublich. Also es ist wirklich, dieser Xavier sieht aus wie ein über 90-jähriger Greis, der immer mal noch so helle Momente zwischendurch hat und sich an was erinnert, aber ganz oft auch wirklich neben sich steht oder einfach nur so Löcher in die Gegend starrt. Sehr, sehr gut gemacht. Was da genau gewesen ist, wissen wir nicht. Das Ganze nimmt hier Fahrt dadurch auf, dass ein kleines Mädchen in das Leben dieser beiden vielleicht, ja, fast schon letzten Mutanten findet. Dieses Mädchen, das auch spezielle Fähigkeiten hat und das es dann zu beschützen gilt. So, es beginnt ein Roadtrip, der zwischendurch auch ein paar lustige Momente hat, trotz der ganzen Tristesse und trotz der ganzen Niedergeschlagenheit im Film. Wenn diese drei, also dieses kleine Mädchen, das es zu retten gilt und dazu Logan und der steinalte Professor Xavier Roadtrip-mäßig durch Amerika unterwegs sind, um das Mädchen dahin zu bringen, wo es angeblich in Schutz und Sicherheit leben soll. Da gibt es dann Situationen, dass Logan einer Familie hilft, bei der sie unterkommen können zwischendurch. Die haben nämlich nur eine Möglichkeit, an frisches Wasser zu kommen, diese Familie, indem sie über einen Zaun steigen und bei so einem reichen Großgrundbesitzer an die Wasserpumpe gehen und sich da was abzwacken. Und wenn man sowas macht, wird man natürlich auch schon durchaus mal erwischt.
Wer ist das?
Der Ihnen rät, wieder in Ihren schicken Truck zu steigen. Spielen Sie woanders das Arschloch vom Land.
Er ist ein Freund von mir. Mit einem großen Mundwerk.
Das höre ich oft.
Dann haben Sie das wahrscheinlich auch schon gehört.
Öfter als ich wollte.
Dann kennen Sie das ja. Ich zähle bis drei. Und dann verschwindet ihr von hier.
Drei.
Das geht dann sehr schnell. Ihr kennt das natürlich schon aus den X-Men-Filmen, dass da Action eine große und wichtige Rolle spielt. Hier allerdings müsst ihr euch ein bisschen auf was anderes einstellen. Es war ja schon lange im Vorfeld, auch wir haben da immer wieder drüber berichtet, die Rede von R-Rated. Das heißt, in den amerikanischen Verhältnissen, Kinoverhältnissen, eine Altersfreigabe ab 17 Jahre. Bei uns wird der Film, der am Donnerstag ja auch hier rauskommt, eine Altersfreigabe ab 16 haben. Und die Brutalität in diesem Film, ich sag jetzt mal absichtlich X-Men-Film, auch wenn es offiziell ja keiner aus der X-Men-Reihe ist, es gehört ja zur Auskopplung der Wolverine-Filme, trotzdem gehört es ja aber zu X-Men. Für einen X-Men-Film ist es ungewöhnlich brutal. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich sehen, was Wolverine mit seinen Adamantium-Krallen in diesen vielen Schlägereien und Kämpfen, die es gibt, anrichten kann. Um euch mal ein kleines Gefühl dafür zu geben, also so ein Kinnhaken mit so drei Adamantium Krallen. Da hätte man in bisherigen X-Men-Filmen nicht wirklich gesehen, was passiert. Da war dann nur immer hinterher vielleicht Blut zu sehen und das war's. Hier seht ihr tatsächlich, wie die Krallen unten am Kinn reingehen und oben zur Schädeldecke wieder rauskommen. Man hat das ganz absichtlich gewählt, dieses etwas rauere, etwas düstere. Ich hatte euch ja Interviews versprochen mit den beiden Hauptdarstellern, mit Sir Patrick Stewart und mit Hugh Jackman, die kommen gleich. Ich habe aber unter anderem auch mit dem Regisseur, mit James Mangold sprechen können und habe ihn gefragt, was so wichtig daran ist für ihn, dass dieser Film diese R-Rated-Freigabe gekriegt hat, also dass er so, ja, so detailliert in der Gewaltdarstellung ist, und er hat was ganz Interessantes geantwortet.
It's a complicated thing to try to relay, but yeah, I wanted to deliver the kind of violence that I think Wolverine fans have been wanting to see. But I also wanted the violence to have meaning, finality, that we see that death is real, that it isn't just a game where people go swish, 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 and then people fall, that these blades cut and they do damage and they end lives. That's one. Two is that I think it was really important that the film also have grown-up ideas. You know, when you get a studio to okay that you will be making a rated R or adult rated movie, you are also getting permission to, you don't have to make the film for an 11-year-old anymore. So that doesn't just mean that it gets, that you are using adult language or the violence is more aggressive. It means a third thing, which is the ideas in the film are suddenly more sophisticated, interesting. Because you are no longer responsible to have to attract children and sell action figures and toys and stuffed animals and calendars and cartoons and t-shirts and the next movie. You are suddenly making a movie just about telling this story.
Das ist schon durchaus selten, dass ein Regisseur so offen darüber redet und sagt, dass es künstlerisch gesehen für ihn eine totale Befreiung ist, wenn er einfach weiß, er muss hier keinen Film für Elfjährige machen, wo es durchaus auch darum geht, im Anschluss Merchandising und irgendwelche Plüschfiguren zu verkaufen, sondern dass man sich hier auf die Story konzentrieren konnte und einfach zum Ausdruck bringen konnte, worum es letzten Endes bei Logan/Wolverine geht, nämlich final in diesem letzten dritten Teil mal aufzudröseln, warum der eigentlich so ein kaputter Typ ist, warum der dieses Depressive, dieses Düstere hat und das einhergehend damit zu verdeutlichen, dass man sagt, ja klar hat er dieses Adamantium-Skelett, ja klar ist der dadurch fast untötbar, unsterblich, weil es ganz schwer ist, ihn so zu verletzen durch dieses härteste Metall der Welt, so heißt es ja bei den X-Men-Filmen, aber dass man auf der anderen Seite eben auch zeigt, was bedeutet es, diese Waffen mit sich rumzutragen und sie dann dementsprechend auch einzusetzen. Also wenn ihr da nicht ganz so gut Massen von Filmblut ertragen könnt, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr da am Donnerstag reingeht. So. Roadtrip also, diese drei sind unterwegs, Wolverine, das kleine Mädchen und der alte, greise Professor Charles Xavier. Mehr will ich über die Story gar nicht verraten, das würde zu viel vorwegnehmen, warum die dieses Mädchen wohin bringen wollen oder sollen, das müsst ihr euch selber angucken, ab Donnerstag im Kino. Von mir, wie gesagt, nur die Einschätzung im Vorfeld. Es ist brutal, die Gewaltdarstellung ist explizit. Ich verstehe, was James Mangold sagt. Ich sage aber auch, in der Deutlichkeit hätte dieser Film diese Form von Gewaltdarstellung nicht gebraucht. Es ist nämlich nicht vergleichbar mit beispielsweise Deadpool, der auch R-rated war, aber vor allem deshalb, weil er diese Gewalt mit einer großen Portion Sarkasmus und Selbstironie erzählt. Das fehlt Logan. Der Film bleibt mit dieser ganzen Gewaltdarstellung trotzdem sehr ernst. Und das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen weniger superheldenkomödiantisch, als es vielleicht für diesen Film ganz gut gewesen wäre.
One less time in this case.
That's it.
For this role.
That's right.
Yeah.
Hopefully there's more.
We hope too. Hugh, yeah. So good to have you here in Berlin.
Thank you, man. Thank you.
I saw your Instagram picture today where you said that to this very day, 1 year ago, you sat down for the first time with the Logan script that you read. I saw this posting today. So how has the farewell tour been so far this year?
Well, this is actually a dream come true being here today, because almost a year ago today, we had our first marketing meeting about this. It was before we were even shot. And I think it was at that meeting, maybe another one, I said, you know, for me, I want people to see this movie not as a final chapter, but as something different and fresh. I don't want people to see it as a superhero movie. I want it to be just people seen as a great movie. And so for me, like something like the Berlin Film Festival would be the perfect place for us to go. Well, careful what you wish for. Here we are. You know, it's a dream come true. I'm proud of the movie. It's exactly the movie in essence that we set out to make 2 or 3 years ago. And I am so grateful to all the people involved, and it's a good day for me.
You're a guy what your fans love you for, who shares a lot of things with them via social media. We saw the picture with the plaster on your nose. Mm-hmm. Is it kind of an educational thing that you do to say to people, just watch out, be careful, and use this?
Yeah, because see, I'm a typical guy. I'm that guy. It was my wife who kind of kept bugging me to go to the doctor. You should get that checked. I'm like, it's fine, it's all right, you know. Guys sometimes would prefer not to go just in case they hear something bad. They prefer to live in ignorance, you know. We call it being tough, but really it's not. And so it's just simpler to go. And since my first one, this is my fifth, I think, I can't tell you how many people have said, oh, thank God you did that, because I decided to get a checkup and I found a skin cancer, or my brother found one, you know, 6 months ago. So I figure it's an easy thing to say. This is not life-threatening, but it's cancer. It's got to come out, and it's preventable. So I just say, go and wear sunscreen, get a checkup. Easy.
With the third Logan movie, third and last Logan movie, which is not a spoiler to say, you go back to the beginning, I had the feeling. Did you felt a kind of a need to put Logan in this movie back to where he comes from, to this place of anger and darkness?
I've always felt there was a level we hadn't got to with him. The essential question is, you've got a man who is afraid of intimacy, terrified of connecting, much easier to be chomping a cigar, have the quip, have the line, do a and fight in a bar than it is to actually connect with people. Why is that? What happened to him? What is the damage? What is it like living? What is it like for someone who comes back from a war and then tries to just live their day-to-day life, you know? That's the essential question. It's a very human one. And you put him in a situation with an ailing father figure and other family members, and I just thought this is a now we can really get to who this character is. I knew it was my last time. I wanted to make the definitive movie about this character.
Mm. We've been talking about X-Men movies, we together like 4 or 5 times already.
Yep.
And I know that you hated these hardcore diets, these 12 chicken breasts a day, 18 liters of water a day, and then stop it down to zero to dehydrate your body.
Yeah. I won't miss that. No.
You won't miss that, of course.
But I still train. I mean, that's a great part of my job, is that I'm much healthier and fitter than I ever would have been if I wasn't doing this part. So that's been great. And I like my kids to see that I do something healthy every day. But I got to tell you, the balance is so much more fun.
What will you miss about it is the question.
Oh, the diet, nothing.
Making these movies.
No, the people, really, in the end. And I miss that character. I got to admit, I saw the movie and I'm so proud of it. And I just thought, I love that character. And that character is very different for me. That's the beauty of being an actor. You get to live in the shoes and the world and the heart and minds of people very different to you. And you've got to kind of absorb it. It's got to become you. I've learned things from this character. I think I'm a different person than what I was 17 years ago. And part of that's to do with this character.
Well, at least if this is over, you could still train British ski jumpers, for example.
There you go. That's it. That's where I'm going.
Thank you.
There's not a lot of competition. So yeah, that's where I'm going.
Thanks a lot, man.
Thank you, mate.
Der wahnsinnig sympathische Hugh Jackman, das 7. oder vielleicht, ich weiß nicht, 8. Interview, das wir zusammen gemacht haben, 4 oder 5 davon alleine, immer nur wieder um diese X-Men-Filme, habe ich ihm auch nochmal gesagt, diese ganzen Diäten, über die er sich immer so beschwert hat, dieses 12 Hühnerbrüste am Tag essen, 18 Liter Wasser trinken und dann mit einem Mal nichts mehr, um so viel auszupinkeln, dass der ganze Körper dehydriert und man am Ende wirklich nur noch Muskeln sieht, das wird er alles nicht vermissen, aber siehe da, die Figur des Logan, des Wolverine, die dann vielleicht doch, hat er gesagt. Und da schließt sich für mich ein bisschen der Kreis, wie ich anfangs ja meinte, soll der letzte Auftritt sein. Es ist das letzte Wolverine-Solo-Abenteuer. Aber, wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr auch gehört, dass dieser Film im Jahr 2029 spielt, also eine Menge Zeit seit dem letzten X-Men-Film vergangen ist. Und diese Lücke, die müsste man natürlich irgendwann auch noch schließen, denn es muss wahnsinnig viel vorgefallen sein, dass Logan und Professor Xavier in dieser elenden Situation sind, in der sie sind. Und wer weiß, ob nicht vielleicht da irgendwann doch nochmal auch ein Logan her muss in Form von Hugh Jackman, um zu erklären, was da passiert ist.
Sir Patrick, funny numbers game that I did. If I didn't miscount, then you played for almost 16 years this Captain Jean-Luc Picard and also for almost 16 years Professor Charles Xavier. So what interests you about playing a character for almost 16 years?
Well, there is a difference between the two franchises. In Star Trek, I was Jean-Luc Picard 5 days a week, 45 weeks of the year for 7 years. Charles Xavier, I've only inhabited infrequently during those same.
So after you had this huge success with The Next Generation, did you sign for the X-Men movies because you knew that you like to come back in a role to be able to play a character for more than once?
Not at all, because although there may have been hopes, we had no assurances that there would be anything beyond the first X-Men movie.
With such huge franchises, you can generate a huge fan base. How do you feel when kids these days scream your name on the streets and maybe 12 to 16, 18 years old and say, Professor Xavier or Sir Patrick or whatever?
I have to admit that I never quite get used to it. I'd been an actor for 25 years when I was cast as Jean-Luc Picard. And I wouldn't say that those 25 years have been spent in obscurity, exactly, because I worked continuously during that time. But I was, except for William Shakespeare, with whom I was closely involved for a very long time, at least his work, if not him, I was not playing the same role over and over and over and over again as I was in Next Generation and then in Logan. Mm-hmm. And I've been fascinated by the process by which your understanding of a character and interpretation of him can change, not just because the scripts change or the directors change, but one is changing oneself, aging. Nothing is ever wasted. No experience is wasted on an actor. Mm. And probably the same goes for writers and composers and painters. But we have this inner bank account where we store experience. And so with every year that goes by, that bank account grows and you can access it at any time. So now, at 76 and still busily working, my bank account is massive. I'm a billionaire in experience. And that makes the working life continually interesting.
I would say it has even something Shakespeare-ish when you see Logan in this third movie going back to where he comes from, the land of pain and roughness. Would you say the same?
I haven't, I think, ever been back to something like that, either in terms of my own life nor in the roles that I've played. Regression is not something that I think I've ever had to deal with before. But in Hugh Jackman's work in that area, it's been so impressive.
Sir Patrick, such a pleasure meeting you.
Thank you.
Thank you very much.
Me too.
Ein Held meiner Jugend, der von der Wishlist runter kann, der stand nämlich da ganz oben drauf. Sir Patrick Stewart, endlich getroffen. Wahnsinns-Karma, der Typ.
There is something coming up in Belgium, both in from the Flemish side.
In Belgien tut sich gerade einiges, sowohl im französischsprachigen Bereich als auch im flämischen. Das Land ist aktuell ein spannendes neues Territorium für Serien. Das nächste große Ding in Sachen Fernsehproduktion.
So Belgium is next big country for TV series production.
Francesco Capuro ist das vom renommierten Serienfestival Serious Mania in Paris. Da hat er im vergangenen Jahr eine flämische Serie den Publikumspreis bekommen. Beau Séjour ist eine Art Krimiserie mit aber einem anderen und ganz besonderen Twist. Der deutsche Titel lautet Zimmer 108 und ist ab diesem Donnerstag als Serie bei uns auf Arte zu sehen im Fernsehen. Die Kollegin Simone Schlosser hat sie sich für uns angeguckt.
In einem dunklen Hotelzimmer erwacht Kato in ihrer eigenen Blutlache. Die 19-Jährige scheint keine Erinnerung daran zu haben, wie sie dorthin gekommen ist. Doch dann entdeckt sie in der Badewanne ihren toten Körper. Aus ihrem Schock heraus flüchtet Kato aus dem Hotelzimmer nach Hause, wo sie mittlerweile längst von ihrer Mutter vermisst wird.
Hey, hast du Kato nach Hause kommen hören?
Nein.
Am Abend vorher war Schützenfest in dem kleinen Ort. Aber Kato ist von der Feier nicht zurückgekommen.
Hey, hier ist Kato. Ich bin nicht da. Sprecht aufs Band.
Kato, ruf mich bitte zurück, wenn du das hörst. Hier ist Mama.
Nun steht sie scheinbar lebendig im Garten, aber ihre Mutter reagiert nicht auf sie.
Mama! Mama! Du musst die Polizei anrufen, Mama. Hey! Wieso reagierst du nicht?
Kurz darauf wird Katos Leiche aus einem Baggersee geborgen. Anscheinend wurde sie brutal ermordet, ist aber gleichzeitig noch ziemlich lebendig, wobei sie niemand in ihrem Umfeld sehen kann, mit einigen wenigen Ausnahmen, darunter ihr Vater und ihre Stiefschwester.
Was geht hier vor sich?
Was denn, Sie auch?
Seht ihr auch alle, was ich sehe?
Oh, großer Gott.
Warst du das gar nicht? In dem Schlafsack?
Doch, war ich. Kann mir einer mal erklären, warum ihr fünf mich sehen könnt und da unten niemand?
Eine gute Frage, die allerdings so schnell nicht beantwortet wird. Erst mit der Zeit stellt sich heraus, dass sie alle Cateau in der Nacht ihres Mordes noch begegnet sind. Ist einer von ihnen der Täter? Die Tote selbst trägt die Situation mit Fassung und beginnt schon bald die Ermittlungen in ihrem eigenen Mordfall, was im Verlauf zu einigen absurd tragischen Szenen führt, etwa wenn sie ihrer eigenen Obduktion zuschaut.
Gut, also sie war schon tot, bevor sie ins Wasser kam.
Dann ist sie nicht ertrunken?
Nein, nein. Spuren eines Traumas hier und hier, vermutlich auch die Todesursache. Und der toxikologische Bericht zeigt, dass sie Spuren von Ecstasy im Blut hat.
Ecstasy.
Ja.
Drogenkriminalität, die Leiche eines jungen Mädchens und ein Dorf voller Verdächtiger. Das Ergebnis ist eine atmosphärische Mischung aus Nordic Noir und Twin Peaks. Eine klassische Mordermittlungsgeschichte mit einem eigenwilligen Twist. Peter van Hoek von der flämischen Produktionsfirma Demensen hat Zimmer 108 mitentwickelt.
There's a lot of drama.
Weltweit werden so viele Serien produziert. Wenn man da auffallen möchte, braucht man schon eine besondere Idee oder einen speziellen Twist für ein bestehendes Genre. Das ist heutzutage das Wichtigste, um Erfolg zu haben.
Außerdem gilt für Serien heute, je lokaler, desto globaler. Auch das trifft auf Zimmer 108 zu. Ähnlich wie andere europäische Erfolgsserien, darunter Broadchurch oder Les Revenants, weiß Zimmer 108 die Landschaft für ihre Zwecke zu nutzen. Das Belgien der Serie ist ein trister Landstrich, in dem die Großeltern den Hof bewirtschaften, während die Jugend auf Techno-Partys abhängt.
Hab ich mich auf dem Schützenfest schlecht benommen?
Du warst ausgelassen und ganz schön betrunken.
Hast du mich mit jemandem weggehen sehen oder auch allein? Denkst du, dass es noch mehr gibt? Lebende Tote, so wie mich?
Oder Tote sehende, so wie mich?
Eine endgültige Antwort auf diese Fragen lässt die Miniserie bis zum Ende offen. Allerdings reicht die daraus resultierende Spannung nicht aus, um über einige erzählerische Schwächen hinwegzutäuschen. Darunter das etwas lieblos entworfene Figurenensemble, deren Handlungsmotivationen oftmals im Dunkeln bleiben. Als Mystery-Krimi kann Zimmer 108 nicht einhalten, was ihr Too-Detective-artiger Vorspann verspricht. Aber sie macht neugierig auf das, was aus Belgien noch kommen wird. Denn die Serienproduktion dort boomt, sagt Produzent Peter van Hoek.
What is very important is that because quite a lot is produced.
Was für uns ein wichtiger Faktor ist, dadurch, dass hier so viel produziert wird, können sich unsere Talente entwickeln. Das heißt, sie müssen nicht jahrelang auf den nächsten Auftrag warten. Unser Team war noch relativ jung, aber trotzdem schon sehr erfahren.
The team is relatively young, but I consider them already as quite experienced.
Simone Schlosser über die Mystery-Thriller-Serie Zimmer 108 ab übermorgen im Fernsehen auf Arte. Also Hausaufgabe, wisst ihr selbst, ne? Erledigen. Das war eine Stunde Film, zwei Tage nach der Oscarverleihung, ohne nochmal explizit auf die Oscarverleihung einzugehen, einfach aus zwei Gründen. Zum einen fand ich die Verleihung in diesem Jahr wahnsinnig langweilig, finde, dass Jimmy Kimmel keinen wirklich herausragenden Job da gemacht hat in der Moderation. Der ganze Aufbau der Show war sehr, sehr klassisch und sehr konventionell, fand ich schwach. Und zum anderen über diese ganze Nummer mit bester Film, La La Land, nee, doch nicht, haha, Warren Beatty hat sich vertan. Am Ende war es dann doch Moonlight, ist genug geredet worden in diesen letzten zwei Tagen. Stattdessen reden wir nächste Woche über den wahren Gewinner der Oscars, nämlich über Moonlight, diesen ganz besonderen Film. Nächste Woche läuft er an. Dann sprechen wir hier in eine Stunde Film drüber, unter anderem mit dem Regisseur Barry Jenkins. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine schöne Woche. Ab übermorgen im Fernsehen auf Arte. Also Hausaufgabe, wisst ihr selbst, ne? Erledigen. Das war eine Stunde Film, zwei Tage nach der Oscarverleihung, ohne nochmal explizit auf die Oscarverleihung einzugehen, einfach aus zwei Gründen. Zum einen fand ich die Verleihung in diesem Jahr wahnsinnig langweilig, finde, dass Jimmy Kimmel keinen wirklich herausragenden Job da gemacht hat in der Moderation. Der ganze Aufbau der Show war sehr, sehr klassisch und sehr konventionell, fand ich schwach. Und zum anderen über diese ganze Nummer mit bester Film, La La Land, nee, doch nicht, haha, Warren Beatty hat sich vertan. Am Ende war es dann doch Moonlight, ist genug geredet worden in diesen letzten zwei Tagen. Stattdessen reden wir nächste Woche über den wahren Gewinner der Oscars, nämlich über Moonlight, diesen ganz besonderen Film. Nächste Woche läuft er an. Dann sprechen wir hier in eine Stunde Film drüber, unter anderem mit dem Regisseur Barry Jenkins. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag. Tom Westerholt ist raus. Bis dann und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.